Danke, Thomas, für deine Offenheit. Danke, Edda. Danke, Richard, dass wir da Einblick bekommen durften in das, wie ihr auf unterschiedliche Weise Jesus begegnet seid und gelernt habt, ihm zu vertrauen. Das ist tief bewegend, was Gott tun kann. Ja, ich habe die spannende Aufgabe, heute einen weiten Bogen zu spannen mit euch. Einerseits wollen wir uns ein paar biblische Grundlagen, Hintergründe in der Predigt zum Thema der Taufe anschauen. Was hat Gott dazu gesagt? Und andererseits ist heute Palmsonntag, jener Tag, wo Jesus vor etwa 2000 Jahren als König in Jerusalem eingezogen ist. Und auch das wollen wir ein wenig beleuchten und versuchen, auch die Zusammenhänge dieser zwei Begebenheiten, der Taufe und des Palmsonntags, uns anzuschauen. So wie es die Edda schon vorgelesen hat, taufen wir euch heute nicht aus Eigeninitiative, sondern weil Jesus es befohlen hat, uns aufgefordert hat. Wenn wir ihn, ich muss da die Präsentation parallel, glaube ich, betätigen, gell? Wenn wir im Matthäus-Evangelium das anschauen, was die Edda vorher vorgelesen hat, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, da lesen wir eigentlich vier Aufforderungen. Zuerst, so geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Jetzt haben wir an euren Berichten sehen dürfen, wie unterschiedliche Menschen hingegangen sind und euch von ihm berichtet haben. Wir haben sehen dürfen und erleben dürfen, wie ihr in eurem Glauben, durch Glauben, zu Jüngern geworden seid, diese Botschaft im Glauben angenommen habt, dass Jesus für euch stellvertretend gestorben ist und auferstanden ist. Heute taufen wir euch, weil ihr das bekennen wollt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und damit auch seinem Auftrag nachkommt, den er euch ganz persönlich gegeben hat. Und damit endet natürlich die Geschichte nicht. Wir sollen lernen zu halten, was Jesus befiehlt. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du den Satz hörst, du sollst lernen zu halten, was Jesus befiehlt. In einer Gesellschaft, in der wir leben, wo Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung groß geschrieben wird, fällt es uns doch irgendwie schwer, das einfach stehen zu lassen. Wir sollen lernen zu halten, was er befiehlt. Wer ist Jesus, dass er mir was befehlen kann? Wir kennen den Schöpfungsbericht, den wir in der Bibel überliefert bekommen haben und lesen da von einem Gott, der Himmel und Erde erschafft. Und in den Garten, wo er den Menschen hineinsetzt, einen Baum der Erkenntnis pflanzt. Und er spricht zu Adam, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir haben es mit dem Gott der Bibel, mit einem Gott zu tun, der Himmel und Erde erschafft. Er ist nicht ein Gott unter vielen. Er ist nicht eine mögliche Option. Er ist der einzig wahre Gott. Und wir sehen an dem Vers, es ist ein gebietender Gott. Ein Gott, der den Menschen ein Gebot erteilt. Die reflexartige Frage, die sich in uns stellt, ist natürlich die, warum? Warum hat Gott ein Gebot ausgesprochen. Warum braucht es den Baum der Erkenntnis? Ich glaube, dass da ganz tiefgründige Wahrheiten über diese Tatsache, dass Gott ein Gebot ausspricht, zu erkennen. Ich sehe möchte zwei Punkte zumindest, die die Beziehung zwischen uns und zwischen Gott ausmachen, unterstreichen. Der erste Punkt ist, wir müssen erkennen, der Mensch ist Gott nicht gleich. Gott ist Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Gott ist unvergleichlich größer, mächtiger, herrlicher, weiser als wir Menschen. Wir sind sein Eigentum und er kann mit uns verfahren, wie er will und niemand kann ihn aufhalten. Wenn wir erahnen, wie mächtig Gott ist, dann können wir nur anbetend niederfallen vor ihm und ihm die Ehre geben. Er ist Gott, wir sind Menschen. Das Zweite, was ich unterstreichen möchte, ist, Gott stellt sich uns als gebietender Gott vor, aber auch als Gott der Beziehung. Gott erschafft sich im Menschen ein Ebenbild, ihm ähnlich. Und die Ähnlichkeit ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass wir Macht bekommen. Gott gibt dir Macht. Er gibt dir einen freien Willen. Er gibt dir die Möglichkeit, auf Gottes Reden zu reagieren, eine Entscheidung zu treffen. Wie gehe ich mit dem Gesagten um? Und die Tatsache, dass in uns sofort die Frage nach dem Warum aufkommt, lässt schon die Abgründe unseres Herzens erahnen. Wie gehen wir mit der von Gott gegebenen Freiheit, mit der von Gott gegebenen Macht um? Wir misstrauen ihm. Wir glauben ihm nicht, dass er es gut meint, wenn er sagt, von allem darfst du essen, aber von dem nicht. Die Folge unseres Misstrauens gegenüber Gott, die Folge der Sünde, ist der Tod. Wir lesen in Römer 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil wir alle gesündigt haben. Die gesamte Menschheit ist von dem Problem der Sünde, von dem Problem des Misstrauens gegenüber Gott betroffen. Niemand ist ausgenommen. Alle haben gesündigt. Und die schrecklichen Folgen der Sünde, die Gott in seinem Wort Adam und Eva auch kurz nach dem Sündenfall erklärt, erleben wir, denke ich, am eigenen Leib tagtäglich. Unsere Augen werden geöffnet. Wir erkennen unsere Verletzlichkeit, unsere Nacktheit, die in einer vertrauensvollen Gemeinschaft mit Gott davor nie ein Problem war. Wir haben Angst, wir haben Scham vor Gott und Menschen und verstecken uns voreinander. Wir beschuldigen uns gegenseitig und verleugnen unsere bösen Taten. Frauen erleben fürchterliche Mühen und Schmerzen in der Schwangerschaft. Frauen erleben anstatt der ersehnten Nähe und Geborgenheit, wie Männer über sie herrschen und ihre Macht missbrauchen. Der Ackerboden, auf dem die Männer arbeiten, ist verflucht und der Lebensunterhalt mit viel Mühe verdient. Und zu guter Letzt sterben wir und kehren zu dem zurück, von dem wir einst genommen worden sind. Wir sind von Gott getrennt, von dem, der das Leben gibt, von dem, der das Leben ist, und wir können es aus eigener Kraft nie wieder gut machen. Noch bevor Gott Adam und Eva über die Folgen ihres Misstrauens unterrichtet, spricht er jedoch mit der Schlange, mit dem Satan. Und er kündigt dem Satan unmissverständlich an, dass er nicht als Sieger der Geschichte hervorgehen wird. Er, der das Misstrauen gesät hat in das Wort Gottes und die Eva verführt hat, von der Frucht zu essen, wird einmal zertreten werden. Ein Nachkomme der Eva wird dies tun. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser Nachkomme, den Gott hier im Garten Eden ankündigt, ist sein geliebter Sohn Jesus Christus, der stellvertretend gestorben ist für alle, die an ihn glauben. Weil er, Jesus, in seiner Beziehung zum Vater sein gesamtes Leben gehorsam war, getan hat, was der Vater gesagt hat, weil er ohne Schuld war, hatte der Tod keine Macht über ihn. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Wer das im Glauben annimmt, der hat ewiges Leben. Und in der Taufe, wie ihr schon erwähnt habt, symbolisieren wir durch dieses vollständige Untertauchen, dass das mit euch passiert ist. Ihr seid mit Christus gestorben und durch das Auftauchen wird symbolisiert, dass ihr durch den Glauben ewiges neues Leben bekommen habt, empfangen habt. Es ist vollbracht. Ihr seid im Neuen. Es wäre aber nicht die ganze Wahrheit, wenn wir dabei aufhören. Wir müssen uns die schmerzvolle Frage stellen, was mit Menschen passiert, die diesen stellvertretenden Tod Jesu nicht persönlich im Glauben annehmen. Und auch dazu wird Gott in seinem Wort sehr deutlich. Wir lesen in Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und dazu möchte ich euch nochmal von Herzen gratulieren, ihr habt ewiges Leben. Ihr seid mit ihm verbunden. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes, den Jesus am Kreuz für die getragen hat, die an ihn glauben, der Zorn bleibt auf jenem, der nicht glaubt, in Ewigkeit. Der liebende Gott zwingt uns Menschen nicht zu einer Gemeinschaft mit ihm. Er bietet jedem Menschen persönlich eine Entscheidung an und wer an ihn glaubt und ihm vertraut, der kann ewiges Leben bei ihm haben. Wer nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt in Ewigkeit auf ihm. Und ich glaube, es ist hilfreich, wenn man sich versucht vorzustellen, wie schrecklich es ist, von Gott getrennt zu sein. Wie schrecklich es ist, wenn alles Gute, was man sich vorstellen kann, in Ewigkeit nicht mehr erreichbar ist. Man abgetrennt ist davon, keinen Zugang mehr hat zu dem Guten. Das ist der Zustand der Gottesferne, der vor dem Jesus uns errettet hat. Und ich glaube, wenn man Ahnung hat oder zumindest versucht nachzuvollziehen, was das bedeuten könnte, dann kann auch die Freude über die Errettung erst richtig zum Durchbruch und zur Entfaltung kommen, wovor der Herr uns errettet. Und in dem Sinn möchte ich euch von Herzen gratulieren, dass ihr den Zorn Gottes nicht ertragen werden müssen. Jesus hat es für euch getan, es ist vollbracht. In dem Bibeltext, den wir uns heute zum Palmsonntag auch anschauen wollen, kommen wir im Leben Jesu zum Höhepunkt. Und mit dem Leben Jesu und dem Höhepunkt seines Lebens kommen wir zum Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Jesus hat nach 3 Jahren des öffentlichen Lehrens, Heilens und Wirkens die Zeit fast erfüllt. Es ist 1 Jahr her, wo Jesus am See Genezareth lehrt und heilt, tausende Menschen zu ihm strömen, er sie alle satt macht, inklusive ihrer Kinder und Frauen, und die Menschen damals wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Er ist der, der versorgt, er ist der, der heilt, der uns satt macht, was wollen wir mehr? Den machen wir zu unserem König, mehr braucht man nicht. Jesus ist ausgewichen. Im Passafest, vermutlich 1 Jahr, bevor diese Stelle vom Palmsonntag uns übermittelt ist. Er ist ausgewichen aus verschiedenen Gründen. Erstens kann ihn keiner zum König machen, Niemand kann ihm seine Identität geben. Er ist König. Und zweitens war die Zeit noch nicht erfüllt. Nun ist es aber soweit. Eine Woche vor dem Passafest rufen zwei Blinde in Jericho laut: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und anders als in anderen Begebenheiten zuvor, weist Jesus sie nicht zurecht. Er steht dazu, zu der Botschaft, die hier gerufen wird. Erstmals wird er öffentlich, ohne seine Widerrede, als versprochener Retter, als Messias, als Sohn Davids, des Königs, der das ewige Friedensreich aufrichten wird, identifiziert. Er ist der, der der Schlange den Kopf zermalmen wird. Und die Spannung in Jericho war wahrscheinlich für alle spürbar. Weil es klar war, hier, wir sind ja in einer Weichenstellung. Wenn jemand behauptet, der Messias zu sein, der Sohn Davids zu sein, dann gibt es nur zwei Optionen. Entweder er zieht nach Jerusalem und befreit Israel von der Macht der Römer, oder er wird beseitigt. Jesus geht in der Zuspitzung um seine Identität einen Schritt weiter. Und ich möchte euch bitten, aufzuschlagen, Matthäus 21. Lesen wir gemeinsam ab Vers 1, was uns da gesagt ist. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Und die Jünger gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Wie ein Regisseur eines Schauspiels bereitet Jesus die Jünger und die Umstände so vor, dass er als demütiger, aber triumphierender König in Jerusalem einziehen kann. Von Jericho geht er, dem eine große Volksmenge folgt, über Bethphage nach Jerusalem. Er beteiligt seine Jünger an den Vorbereitungen seines Einzugs. Und das erinnert uns an unser Leben heute, denke ich. Er braucht uns nicht wirklich. Er braucht die Jünger nicht wirklich, um den Esel zu sich zu holen. Aber er will sie teilhaben lassen an dem, wie er wirkt und wie er ist. Ihm ist alle Macht gegeben. Wenn er geht und den Esel ruft, dann hat er zu kommen. Den Menschen in Bethanien und Bethphage war Jesus bekannt. Erst wenige Tage zuvor hat Jesus seinen geliebten Freund Lazarus, den Bruder von Maria und Martha, in Bethanien vom Tode auferweckt. Jetzt kommt er wieder und tut genau das, was der Prophet Zacharia bereits angekündigt hat. Er braucht den Esel, um als demütiger König in seinen letzten weltlichen Kampf zu ziehen. Ich denke, aufmerksame Beobachter hätten daran schon feststellen können, dass Jesus nicht beabsichtigt, mit weltlicher Gewalt diesen Kampf zu gewinnen. Ein König, der auf einem Esel in den Kampf reitet, beabsichtigt, ihn nicht mit Macht zu gewinnen, sondern abgeschlachtet zu werden. Und die Spannung steigt weiter. Aber die meisten aus der Menge, aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Die Stimme der Blinden aus Jericho findet ein ohrenbetäubendes Echo in Jerusalem. Das ganze Volk schreit: Hosianna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Ehre sei Gott in der Höhe. Vielleicht fällt es den Jüngern auf oder irgendjemanden, der das Lied, das wir gerade vorher gesungen hat, noch im Ohr hat. Hier wird Psalm 118 zitiert. Der Psalm, an dem Gott den triumphalen Tag, an dem er seinem Volk zu Hilfe kommen wird, besungen wird. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Der Tag, der zur Erlösung gemacht wurde, den Gott zur Erlösung gemacht hat, ist nahe. Gottes Uhr tickt. Dabei hätten aufmerksame Schriftgelehrte oder Leute, die sich in den Überlieferungen der Propheten gut ausgekannt hätten, doch die Tage zählen können. Vor 650 Jahren oder 650 Jahre vor Christi Geburt hat bereits Daniel, der Prophet, Folgendes fest niedergeschrieben: Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Im Monat Nisan, 445 vor Christus, hat König Artaxerxes von Persien Nehemia beauftragt, die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Im Monat Nisan, 69 Jahrwochen später, zieht Jesus als König in Jerusalem ein. Die Zeit ist am Palmsonntag also fast erfüllt. Es sind nur noch 5 Tage ausstehend. Aber anstatt die Zeichen der Zeit richtig zu interpretieren und zu deuten, sind die Schriftgelehrten empört darüber, dass Jesus sich als Sohn Davids von der Volksmenge verehren lässt. Sie gehen zu ihm und weisen ihn zurecht. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und Jesus legt in der Provokation und in der Konfrontation um seine Identität und Allmacht noch einmal eine Schaufel nach. Er antwortete ihnen und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Wenn die Wahrheit über seine Identität nicht aus den Kehlen der Jünger und Menschen in Jerusalem erklingen würde, dann würde Gott in seiner Allmacht die Steine schreien lassen. Die Zuspitzung über seine Identität nimmt weiter Fahrt auf. Jesus hat ein Ziel. Jesus muss in sein Haus. Und Jesus ging in den Tempel, sein Haus, der Ort, wo Gott wohnt. Jesus ging in den Tempel hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus reitet auf seinem Esel in den Tempel und ist empört darüber, was er dort sieht. Menschen machen aus dem Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott ein Kaufhaus. Sie benutzen die heiligen Räume, wo Gott Menschen begegnen will, wo Menschen Opfer bringen, um sich bewusst zu machen, dass Jesus, dass Gott eines Tages ein wirklich würdiges Opfer bringen wird müssen, um die Sünden zu tilgen. Und sie nutzen diese Räumlichkeiten und den Opferdienst, um sich selbst zu bereichern. An keiner Stelle der Evangelien wird Jesu Zorn sichtbarer als hier. Der Zorn Jesu über Menschen, die sich in halbherziger Hingabe in den Tempel begehen, so tun, als würden sie Gott ehren, aber in Wahrheit nur ihrem eigenen Fleisch dienen. Jesus ist König. Jesus ist kein Steigbügel in den Himmel. Jesus drückt uns nicht das Ticket in den Himmel in die Hand, um uns dann unseren eigenen fleischlichen Begierden zuzuwenden. Es gibt nur zwei Herzenshaltungen, in denen du Jesus begegnen kannst. Entweder du krönst ihn zum König über dein Leben oder du tötest ihn. Ich denke, genau das haben wir vorher über die Sünde gelernt. Was bedeutet Sünde? Das Ziel zu verfehlen, das Ziel einer vertrauensvollen Beziehung mit dem Schöpfer und Gott, dem alle Ehre gebührt, nicht in Vertrauen zu leben, sondern ihm zu misstrauen. Und ihm zu unterstellen, er meint es nicht gut, wenn er sagt, wir sollen von der Frucht nicht essen. Wir müssen uns bewusst sein, und da spreche ich jetzt vor allem uns Jünger an, die dem Herrn nachfolgen, dass es bei Jesus kein Naja gibt. Entweder wir sprechen, denken und handeln in gebührender Ehrerbietung ihm als König gegenüber, oder unsere Taten fordern ein gerechtes Opfer, den Tod des Gottessohnes. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, lesen wir in Römer 14, Vers 23, ist Sünde. Und ich denke, diese Bibelstelle möchte uns herausfordern, die Ernsthaftigkeit der Nachfolge und des Jüngerseins zu unterstreichen und bewusst zu bekommen, wer Jesus ist. Er ist König und er will König über dein Leben sein und nicht nur ein Steigbügel in den Himmel. Neben dem angekündigten Retter, dem allmächtigen König, dem zornigen Richter der Herzen, dürfen wir zum Abschluss aber auch noch einen Blick in das Herz Jesu machen. Wie geht's Jesus im Inneren, als er sich Jerusalem nähert? Und wir lesen da in Lukas 19. Und als Jesus näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus weint über Jerusalem. Und Jesus weint über jeden Menschen, der sein Angebot zu einer Beziehung im Vertrauen mit ihm nicht annimmt. Es ist ihm nicht egal, wenn du verloren gehst. Er will, dass alle errettet werden. Aber in seiner Liebe kann er dich nicht zwingen. Er stellt dich vor die persönliche Wahl. Und das gilt für dich genauso wie für die Menschen damals. Du kannst heute umkehren, wenn du erkennst, dass du Gott misstraust, ein Sünder bist und der Tod auch zu dir durchgedrungen ist, dass du Vergebung brauchst. Jesus bietet dir heute sein stellvertretendes Opfer an, das du im Glauben ergreifen kannst. Heute, wenn du seine Stimme hörst, sagt Gott in Hebräer 3,15, verstock dein Herz nicht. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch bitten, diese Botschaft ernst zu nehmen und es den Täuflingen gleich zu tun umzukehren und an das Evangelium, die gute Botschaft, zu glauben. Ich möchte schließen mit den Worten, mit denen Jesus seine Verkündigung hier auf der Erde begonnen hat. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in deiner Allmacht und Größe und Herrlichkeit nicht ferngeblieben bist von unserer Not, sondern Mensch geworden bist in Jesus. Ich danke dir, dass du demütig gegangen bist, Jesus, bis zum Tod am Kreuz und getan hast, was der Vater gesagt hat. Danke, dass du uns Erlösung erkauft hast und dass wir die im Glauben ergreifen können. Hilf uns auch in demütiger Haltung, den Weg der Erniedrigung zu gehen, hier auf Erden, so wie du es getan hast. Und wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommen wirst. Nicht auf einem Esel, sondern, wie es in Offenbarung steht, auf einem weißen Pferd, als ewiger, mächtiger Herrscher, vor dem sich jedes Knie beugen wird müssen und jede Zunge bekennen wird müssen, dass du allein Gott bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns Vergebung bereitet hast, obwohl wir es nicht verdienen. Danke, dass du es vollbracht hast. Wir können nur staunen und anbetend niederfallen vor dir. Amen.